Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Österreich ist nach dem 3:1-Sieg über Jordanien in einer regelrechten Fußball-Euphorie. Zu Beginn der WM ist das natürlich ein toller Auftaktsieg gewesen, aber es gibt auch Streitereien, und zwar darüber, ob Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler eigentlich nach San Francisco fliegen hätte dürfen oder nicht.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages, das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Österreich ist nach dem 3:1-Sieg gegen Jordanien zum Auftakt der Fußball-WM in einer regelrechten Euphorie, Fußball-Euphorie. Und zwar übertüncht diese Euphorie auch alle Probleme, die wir im Land haben. Allerdings gibt es auch Streit, und zwar darüber, ob es nötig war, dass Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler gleich mit 4 Leuten zum Auftaktmatch nach Amerika fliegen muss oder nicht. Der FPÖ-General Sekretär Michael Schnedlitz hat heftige Kritik an dieser Reise geübt. Das ist ein Thema, über das wir sprechen wollen. Das weitere, das Thema der Woche, und zwar das Treffen zwischen Sebastian Kurz und Herbert Kickl im Parlament. Das hat am 3. Juni stattgefunden. 2 Stunden haben die beiden geredet. Worüber eigentlich? Das ist natürlich genau das Tuschelthema der Innenpolitik. Und in Graz wird in 1,5 Wochen gewählt. Die Kommunisten haben die Nase vorne. Den wirklichen Aufreger der Woche hat allerdings Gerald Groß geliefert, unser Chefkommentator. Er hat den Leerstand in der Grazer Innenstadt und die vielen Barbershops in Graz heftig kritisiert, was natürlich wiederum Florian Klenk aufgeregt hat. Und der Hut brennt, sagt der Fiskalrat. Es wird sich mit dem Budget, so wie es Martha Bauer präsentiert hat, nicht ausgehen. Wir werden nachrüsten müssen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße wieder Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic im Studio und Journalist Richard Schmidt.
Grüß Gott.
Hallo, ja, also wie gesagt, der Auftakt war ein Auftakt nach Maß, 3:1 Sieg über Jordanien. Allerdings haben wir lange zittern müssen, ob das wirklich so gut ausgeht. Und viele sagen jetzt natürlich, der Hype um das Nationalteam überdünkt viele Probleme in Österreich, innenpolitischer Natur und auch wirtschaftlicher. Herr Schmidt, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diesen Hype?
Naja, das ist ganz erfreulich, dass man ein Spiel bei der Weltmeisterschaft gewinnt. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, ich habe es ja schon mal erwähnt, wenn Mindestpensionisten mit einem Streichkäse und einer Packung Aktionsbrot vor mir bei der Intersparkasse stehen und sich nur mehr das leisten können, weil die Belastung so hoch ist, die Inflation so hoch ist, wir schon ein neues Sparpaket angekündigt bekommen haben, dass die sagen, naja, Gott sei Dank hat die Fußballmannschaft gewonnen, mir geht es zwar dreckig, aber jetzt geht es mir ein bisschen besser dreckig. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles überdünkt. Ich glaube, dass Österreich in einer ganz schlimmen Krise ist, selbst verschuldet von einer Regierung und der Vorgängerregierung, absolut unnötig. Man sieht es an anderen europäischen Ländern, Dänemark, an der Schweiz und, dass das keine großen globalen Sachen sind, sondern hausgemachte Schwierigkeiten mit einer Überbürokratisierung und einer Segiererei derjenigen, die noch um 6 in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Also insofern muss ich sagen, die Fußball-WM ist super, die Probleme sind aber die gleichen wie vorher.
Ja, aber die Frage bleibt eben, war es nötig, dass Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler von der SPÖ gemeinsam mit 4 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern angereist ist zum Auftaktmatch? Darüber regt sich ja die FPÖ fürchterlich auf.
Ja, ich sehe es jetzt nicht so dramatisch. Ich sehe sogar einen positiven Aspekt an der ganzen Sache. Wenn er nicht in Österreich ist, kann er da wenig Schaden anrichten. Ne? Also schauen wir, dass er möglichst lange in Kalifornien ist. Dann beginnt ja die Parlamentspause, 60 Tage Urlaub. Davon kann jeder österreichische Arbeitnehmer ja nur träumen, von 60 Tagen Urlaub. Das Parlament geht auf Urlaub, der Herr Babler vielleicht auch dann wieder auf Urlaub. Also wir sind dann wieder in einer regierungslosen Phase. Es ist ja vieles, was angekündigt worden ist, nicht gemacht worden, wie das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige gibt es nicht, die Wehrpflichtreform gibt es nicht, die Teuerung ist ein Minimundus-Antiteuerungspaket rausgekommen. Also die gehen jetzt in Pension, also Entschuldigung, Pension, ja, noch nicht ganz, aber die gehen jetzt in Urlaub. Und in Italien wissen wir ja, wenn in Italien nicht regiert worden ist, ist denen nicht nur am besten gegangen. Vielleicht sollen die überhaupt ein bisschen sich verschüssen und einfach jemanden Platz machen, der es besser kann.
Ja, Herr Senowitsch, Richard Schmidt sieht das alles ziemlich negativ. Und wie beurteilen Sie eigentlich den Ausflug von Andreas Babler zur Fußball-WM nach Amerika?
Also ich meine, Brot und Spiele kennen wir seit der Antike. Sportgroßveranstaltungen haben auch immer dazu gedient, von Problemen, die jemand hat, abzulenken. Und ich erinnere nur daran, die Wagenrennen im Römischen Reich waren bis zum Schluss, und da war das Römische Reich eigentlich schon knapp vorm Zerfall. Trotzdem hat man weiter gefeiert und hat davon ablenken können. So gesehen passiert das jetzt auch, ist eine Großveranstaltung, Sportgroßveranstaltung. Wie es halt, und man nutzt auch solche Sportveranstaltungen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn die Medien voll sind, ob das Foul von Messi eigentlich eine rote Karte wäre oder nicht, dann bleibt halt wenig Minuten noch Zeit in den Nachrichten für andere wichtige Themen. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Also von daher, wird auch genutzt, um Euphorie auszulösen. Und das funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad. Also wir kennen aus der Vergangenheit, dass Sportgroßereignisse, vor allem Fußball, Euphorien auslösen. Jetzt zum Beispiel in New York, die sind erstmalig seit 50 Jahren Basketball, also NBA-Sieger geworden.
53 Jahre.
Ja, genau. Da ist eine richtige Euphorie jetzt auf einmal in New York und die Geschäfte florieren und so gesehen, es profitieren ja jetzt auch durch die Fußball-WM bestimmte Branchen. Ich habe mir jetzt ein paar Public Viewing angeschaut, die sind voll sogar. Am 6 in der Früh sind die Lokale voll. Alkoholkonsum und Getränkekonsum steigt. Okay. Zum Andi Babler jetzt selber, ich meine, ja, jetzt verlängert man den Urlaub, weil wenn man schon ab Juni quasi in Amerika ist und hoffentlich bleibt Österreich lange im Bewerb, dann hat man dann wirklich nicht nur Juli, August Urlaub, sondern eigentlich schon ab Juni gehabt. Wobei San Francisco, da ist auch das Silicon Valley, da sind auch viele Unternehmen, Tech-Unternehmen, vielleicht nutzt er auch die Zeit.
Sicher.
Und trifft sich. Ja, die Laura Rudasch zum Beispiel ist auch dort. Also vielleicht hat er mit der Laura Rudasch.
Aber ich weiß nicht, ob der Laura Rudasch ihn treffen
und ist. Ob man vier Social Media Mitarbeiter und Mitarbeiter im Ausland braucht, wie soll ich sagen, ich kann mich erinnern an einen roten Bundeskanzler, der hatte über 20 Leute im Social Media Team und das hat ihm eigentlich dann als Knack gebrochen. Also von daher hat Andi Babler noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, aber Andi Babler hat 23 Medienmitarbeiter.
Okay, aber ich glaube, der hat 27. Werner Faymann 27, den hat er. Also da hat er ein bisschen Luft nach oben, also vielleicht.
Werner Faymann war auch Kanzler, Andi Babler ist Vizekanzler,
stimmt.
Parteichef.
Auch wieder wo.
Aber das zeigt ja schon alles, wenn ich da vier Medienmitarbeiter mitnehmen muss, um mich wirklich perfekt dann ins Bild setzen zu können. Ja, ich habe Verständnis dafür.
Dass aber er umgekehrt, er ist auch Sportminister.
Und ja, da kann er hinfahren. Na, okay, bitte.
So aber
hinfahren.
Ehrlich?
Also bei dem, was in diesem Land verschwendet und vergeudet wird, da vergönne ich dem Herrn Babler bitte die Fahrt nach Kalifornien, dass er sich dort ein Fußballspiel anschaut. Von mir aus auch mit einem Mitarbeiter gemeinsam, dass er was zum Reden hat während dem Spiel. Soll er machen? Er soll dann bitte aber nicht auf die Biennale nach Venedig fahren und der Dame, die sie in einem Bissebecken wälzt, 600.000 Euro geben. Es ist mir lieber, er fährt zu einem Fußballspiel, da kann er nicht so viel Schaden anrichten. Ist ja okay.
Ja, gut, das ist ein Thema. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass Österreich gegen Argentinien auch ein meisterhaftes Match hinlegt. Die einen sagen, es könnte ein Unentschieden werden. Die anderen sagen, möglicherweise ist auch ein völliger Absturz gegen Argentinien drinnen. Ein Sieg eher nicht, oder?
Also wichtiger ist, dass wir die Gruppenphase überstehen und ins Sechzehntelfinale kommen. Ob wir dann im Endeffekt als Dritter, Zweiter oder vielleicht sogar Erster ist, ist nicht ganz wurscht. Aber das ist jetzt einmal unser Ziel. Argentinien hat im ersten Match wirklich gut gespielt, haben gezeigt, dass sie zu den Top-Favoriten dieser WM gehören, zurecht gehören. Von daher wird es wirklich sehr schwer. Wichtiger ist für mich dann das Match, jetzt nicht das Match am Montag gegen Argentinien, sondern das Match dann drauf gegen Algerien. Und das sollten wir gewinnen, das wäre viel wichtig.
Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Euphorie ist da, die Begeisterung wird anhalten, egal wie das Match gegen Argentinien ausgeht. Und wir hoffen darauf, dass Messi bereits beim ersten Match, er hat ja 3 Goals gemacht, sein größtes
Verschossen
hat. Ja. Ja. Ein Thema dieser Woche war natürlich schon auch, dass durchgesickert ist, dass Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Parlament Herbert Kickl getroffen hat. 2 Stunden sollen die beiden miteinander konferiert haben, und zwar in den Büroräumlichkeiten der Freiheitlichen. Viele ÖVPler, die Sebastian Kurz beim Betreten des Parlaments gesehen haben, haben sich gewundert, na, wo geht denn der jetzt eigentlich hin? Ja. Letztlich ist eben durchgesickert, er hat den Herbert Kickl getroffen. Herr Schmidt, ja, es heißt ja, dass Herbert Kickl Kurz wirklich gehasst hat. Und zwar deshalb, weil er in Punkt 1 aus dem Innenministerium hinausgejagt hat, Punkt 2 die Regierung damals nach Ibiza platzen hat lassen.
Ob er gehasst hat, weiß ich nicht. Faktum war jedenfalls, dass auf Betreiben mehrerer ÖVP-Funktionäre, auch aus den Bundesländern, man sich damals gedacht hat, in dieser Ibiza-Phase, wo alles drunter und drüber gegangen ist, diesen Innenminister Herbert Kickl, den werden wir jetzt auch los. Und da hat man sich halt verkalkuliert. Ich kenne noch dieses Bild, wo man im Hintergrund der Parlamentsreihen Herbert Kickl flüstern sieht mit Thomas Trotzter von der SPÖ damals, wo man sich dann das ausgemacht hat, dass man dem Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz zustimmen wird und diese Regierung wegwählt. Mit dem hat man natürlich damals nicht gerechnet von Seiten des Team Kurz, der Regierung auch, die er damals gestellt hat. Man hat sich gedacht, das wird jetzt einfach so weitergehen unter Norbert Hofer und das wird schon irgendwie weiterlaufen. Dass die sich jetzt treffen, finde ich ein durchaus gutes Zeichen, ja? Weil der eine ist erfolgreicher Unternehmer, der andere ist der derzeit erfolgreichste Politiker, den wir in Österreich haben. Ich glaube mit 37%
auch in der Kanzlerfrage.
Wenn sich 2 erfolgreiche Menschen zusammentun und dieses Land aus der absoluten Misere und Traurigkeit rausretten, na bitte soll es so sein. Ja? Es wird wahrscheinlich noch immer, so vermute ich, daran scheitern, wer im Endeffekt dann wirklich den Chef gibt. Ja? Also Herbert Kickl, warum soll er den Kanzlerposten an Sebastian Kurz geben? Gibt es keine Veranlassung. Sebastian Kurz wird wahrscheinlich auch nicht den Vizekanzler unter Herbert Kickl machen. Also ich glaube, solange das nicht geklärt ist, brauchen wir uns überhaupt keine Gedankenspiele machen über Neuwahlen, über eine neue Bundesregierung und über ein Comeback von Sebastian Kurz. Also ich glaube, dass auch die Gruppierung rund um Christian Stocker alles tut, um an der Macht zu bleiben, auch wenn es noch so schlecht ist und wenn bisher alle Versprechen, die dieser Kanzler, der jetzt aktuell regiert, gebrochen hat. Also wir haben die Inflation, die Teuerung, diese Teuerungsformel von ihm, die ist vernichtet worden. Die Wehrpflichtreform vernichtet worden. Die Mini-Teuerung, ich habe es halt schon erwähnt, kommt, wir werden es gar nicht spüren, weil die Preise schon lange wieder höher gestiegen sind. Also wir haben dauernd Versprechen gehört im Jänner und im Februar, die nicht eingehalten worden sind.
Ja, aber trotzdem ist spannend, worüber die beiden geredet haben. Wirklich viel ist ja da nicht durchgesickert. Und eines ist auch klar, man wollte schon, dass dieses Treffen bekannt wird, weil sonst gehen wir ja nicht ins Parlament.
Sagen, die Überschrift war geheimes Treffen zwischen Kurz und Kickl und dann trifft man sie im Parlament. Also was beide und Kurz natürlich besonders gut konnte, ist diese Inszenierung und diese Geschichten schreiben. Und alleine, dass ich ein geheimes Geheimtreffen im Parlament mache, wo wahrscheinlich alle Medien angerufen worden sind, wir treffen uns jetzt gerade geheim im Parlament, dass sie alle berichten. Und das hat super funktioniert. Also, wir reden drüber.
Das war schon am 3. Juni, also einige Zeit lang hat man das schon.
Ja. Also für mich trotzdem spannend, was die, ich wäre gern Mäuschen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte gern zugehört, was die miteinander reden. Kurz hat er auch immer gesagt, das war sein größter Fehler, was mit Kickl passiert ist und dass er dann mit den Grünen zusammengegangen ist. Er sieht ja das von seiner Perspektive als sein größter Fehler, dass die Regierung da geplatzt ist. Und ich glaube, das bereut er und denkt oft darüber nach, was wäre gewesen, hätte er mit Kickl weitergemacht. Ja. Kickl ist natürlich auch bewusst, dass er zwar Erster bei der nächsten Wahl sein wird, aber mit größter Wahrscheinlichkeit doch keine absolute Mehrheit haben wird. Das heißt, er muss mit irgendwem, wenn er Bundeskanzler werden möchte, koalieren. Und in Wahrheit bleibt ja nur die ÖVP übrig, sagen wir es ehrlich. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht, also realpolitisch. Andere Möglichkeiten gäbe es schon, aber realpolitisch wahrscheinlich nur die ÖVP. Von daher muss er natürlich, Kurz hat noch immer gewichtiges Wort in der ÖVP mitzureden, vor allem bei einer bestimmten Gruppierung. Dass er die versucht, auf die Seite zu bekommen, auf seine, verstehe ich, dass sie die da ausreden, ist aus Kickl seiner Warte gescheit. Und ich nehme an, dass sie das gemacht haben. Auf der anderen Seite planen sie auch immer wieder, sie denken ja größer, europäisch oder über, naja, gerade die Trumpisten, die sich immer treffen. Übrigens, die FPÖ hat am Samstag
70 Jahre,
über das reden wir vielleicht noch kurz. Ja. Da sind natürlich auch wieder alle da. Vielleicht hat er Kickl eingeladen, vielleicht hat er ihn kurz auch eingeladen, ich weiß es nicht. Aber natürlich planen die an einer größeren europäischen Konstruktion mit Menschen, die so ähnlich ticken wie die beiden. Vielleicht haben sie auch über das geredet, ich weiß es nicht, aber spannend wäre es auf jeden Fall gewesen. Und vielleicht irgendwann werden wir es ja erfahren, über was sie gesprochen haben. Vielleicht sehen wir es auch irgendwann einmal an einem konkreten Ergebnis.
Ja, Hans Arsenovic hat es gerade angesprochen, 70 Jahre Freiheitliche Partei am kommenden Samstag wird in der Wiener Hofburg gefeiert. Eingeladen sind Alice Weidel, kommt die Chefin der AfD, dann Dino Chrupalla ist ebenso da aus Holland, kommt Gerd Wilders aus Ungarn, der ehemalige Premier Viktor Orban aus Tschechien, Babis. Also es wird ein ganz großes Treffen jener, die eigentlich seit Jahren gegen ein vereintes Europa arbeiten. Naja. Wie bewerten Sie dieses Treffen und vor allem, wie analysieren Sie eigentlich diese 70-Jahr-Feier? Ich meine, Sie laden Roberto Blanco ein, dass er singt.
Ja, ja, also das ist ja ein lustiger Nebenaspekt, aber man muss schon sagen, die FPÖ hat den Mut gefunden, jetzt unter Herbert Kickl zu dem zu stehen, was sie sind. Sie sind eine Rechtspartei. Man hat das unter Strache ja immer so ein bisschen versucht. Na, wir sind ja eh nicht so schlimm und wir sind ja eigentlich eh keine Rechten und wir sind keine, das mit der Abschiebung vielleicht, aber doch nicht so hart. Und jetzt ist man zu diesem Selbstbewusstsein gekommen, unter Herbert Kickl zu sagen, bitte, was ist da schlecht dran? Wir sind rechts, genauso wie es die Linken gibt. Ja? Für eine Demokratie enorm wichtig, dass es zwei verschiedene Richtungen gibt. Auch natürlich dieses Selbstbewusstsein hat sich jetzt entwickelt durch die Ablehnung, die auch Herbert Kickl erfahren hat bei dieser Koalitionsbildung vor einem Jahr. Man hat gesehen, man wird abgelehnt, ja? Man wird sowieso wieder außen vor gelassen. Man will eh nicht, dass der Kanzler wird, auch wenn man noch so mit Engelszungen redet. Na, dann stehen wir doch dazu, was wir sind. Wir suchen unsere Bündnispartner in ganz Europa. Und weil Sie gesagt haben, ein vereintes Europa. Natürlich wollen die ein vereintes Europa, ein vereintes Europa der Patrioten. Und wo auch alle zusammenhelfen, dass unser Europa bewahrt wird vor einem islamischen oder radikal-islamischen Angriff. Das muss man ja sagen. Das sind ja alle haben einen Willen unser Europa für uns zu erhalten mit unseren Werten und nicht eine Überfremdung weiter zuzulassen. Und da gibt es ein ganz geeintes Europa mittlerweile und ein neues Selbstbewusstsein der FPÖ, auch mit der Verwendung des Wortes Remigration. Das war ja immer so ein Tabuthema, das ist von den Identitären gekommen, man hat das nicht erwähnen dürfen. Jetzt sagt man ganz klar, wir machen einen Remigrationsflieger, wir machen einen Remigrationssong dazu sogar, weil wir das nicht negativ bewertet haben wollen, dass Menschen, die gegen unser Gastrecht verstoßen haben, die hier kriminell geworden sind und keine Österreicher sind, wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden.
Ja. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Die Vereinigung geht ja über Europa hinaus. Also, da spielt ja auch Netanyahu mit, da spielen ja Staatschef aus Südamerika mit, Trump spielt mit. Also eigentlich ist es ja eine weltweite Vernetzung in Wahrheit, was betrieben wird, der Rechten. Ja? Und kurz ein Wort noch zum Kurz. So weit ist er gar nicht mehr von Kickl entfernt gewesen in manchen Fragen. In der Migrationsfrage waren sie
schon sehr nahe. Thema ja weggenommen.
Ja, es waren schon sehr, sehr nahe. Also von daher, was für mich spannend ist, hat sich im vorigen Jahrhundert die Linke vereint, weltweit, mit der Internationalen und mit roten Flaggen. Ist halt jetzt der Roberto Blanco mit ein bisschen Spaß muss sein, ich weiß nicht. Oder die John Otti Band mit, ich weiß nicht. Und bin eigentlich, welche Flaggen sie dann haben. Also Regenbogenflagge wahrscheinlich eher nicht. Aber werden wir sehen, was das die Vereinigung wäre. Na, Spaß beiseite, ja, klar. Wir haben das Pendel auf der ganzen Welt, geht in eine Richtung nach rechts. Das ist so, das sage ich ohne das zu werten, sondern weil es so ist. Und der Momentum ist gerade bei Rechtsparteien in Europa, auf der ganzen Welt. Und dieser Momentum nutzt Kickl jetzt aus und wird auch bei der 70-Jahr-Feier in der Hofburg, wird er das ausnutzen. Da werden die da sein und er wird stärker demonstrieren. Das wird er ganz eindeutig machen.
Ja, wir werden sehen, wie das Fest dann ausgeht. Es wird ein großes, sowohl in der Hofburg wie auch am Stephansplatz wird gefeiert werden. Ob das Pendel jetzt rechts oder links schlägt, sei mal dahingestellt. In Amerika schaut es momentan nicht so aus, als ob Trump die ganz große Unterstützung weiter bekommen wird. Und ein anderes Thema dieser Woche ist, demnächst wird in Graz gewählt. Und da sind weder die Linken noch die Rechten vorne, sondern die Linkslinken, und zwar die Kommunisten. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir über die Fußball-Euphorie in Österreich gesprochen und die Kritik an der Reise vom Vizekanzler und Sportminister Babler nach Amerika. Das war ein Thema. Das andere, die FPÖ und das Treffen zwischen Sebastian Kurz und Herbert Kickl im Parlament sowie die 70-Jahr-Feier, die 70-Jahr-Feier der FPÖ, die am Samstag in der Hofburg und am Wiener Stephansplatz stattfindet. Und jetzt ein ganz anderes Thema. Wir schauen nach Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs. Dort wird am 28. Juni gewählt. Stimmen die Umfragen, die gemacht wurden, so werden die Kommunisten wieder die Nase vorn haben. Und zwar zwischen 29 und 36%, heißt es, wird LGK und ihre kommunistische Partei bekommen. An zweiter Stelle dürften die ÖVP landen, an dritter, glaube ich, die Grünen. Völlig abgeschlagen die SPÖ, obwohl die dort einen Kandidaten haben, der Karl Marx heißt.
Ja. Und Rudi Fuß als Wahlkampfleiter, muss man dazu sagen. Ja.
Aber der wirkliche Aufreger der Woche war dort ein Video, das unser Kolumnist, der Gerald Groß, gedreht hat. Und in diesem Video kritisiert Gerald Groß den massiven Leerstand in der Grazer Innenstadt und die vielen Barbershops, also Shops von Migranten für Migranten. Können Sie diese Kritik an dem Gerald Groß-Video nachvollziehen, Herr Schmidt?
Na, ich bin sehr froh, dass Gerald Groß dieses Video gedreht hat und veröffentlicht hat, weil es auf klare Weise hier jetzt zeigt, was für Probleme größere Städte in Österreich haben. Das betrifft ja nicht nur Graz, das betrifft ja auch Wien, wo nur noch leere Schaufenster sind in gewissen Straßen, früher in den Außengürtelbezirken, wo dann ein Barbershop, ein Euroshop und so weiter das alles übernommen haben. Wir fragen uns alle, warum sich jetzt plötzlich so viele Menschen die Haare schneiden lassen müssen oder das tatsächlich machen.
Das Problem hast du nicht, gell? Ich weiß.
Habe ich nicht. Ja. Du wirst lachen, ich gehe einmal in der Woche sogar zum Barbershop. Ja. Also es gibt schon auch diese Situation in Wien. Und warum jetzt eine Kommunistin dazu punktet, das liegt nicht daran, dass der Kommunismus jetzt plötzlich eine Revival erlebt und wir das so toll finden, wie der Kommunismus ganze Nationen vernichtet hat, sondern diese Kandidatin ist einfach authentisch. Und wer authentisch ist und sich für die Bevölkerung nachweislich einsetzt, für günstige Wohnungen, für ein soziales, gutes Miteinander, der kriegt auch Stimmen. Und das haben halt manche noch nicht erkannt, die immer wieder ihre Plattitüden loswerden, ob in der Bundesregierung oder in der Wiener Stadtregierung. Das funktioniert so nicht mehr. Wir sehen, wo die Wiener ÖVP derzeit ist. Die Wiener ÖVP ist marginalisiert in Wien. Ja? Also wir haben hier ein Problem mit Parteien, die nicht mehr für den Bürger da sind oder zu abgehoben agieren. Und wir haben hier eine Lokalkandidatin, die das aber sehr gut und mit einem gewissen, ja, einer Persönlichkeit einfach wettmacht und das wird auch gewählt.
Ja, aber trotzdem bleibt die Aufregung, die Gerald Groß ausgelöst hat mit seinem Video. Groß beschreibt darin, wie sich das Stadtbild in seiner Heimat durch die Massenmigration verändert hat. Und er sagt, oft erinnert das schon mehr an den Orient als an Mitteleuropa. Florian Klenk, der Chefredakteur vom Falter, wirft der Gerald Groß offen Rassismus vor. Wie sehen Sie das?
Also, Nebelgranaten. Das Lustige an der Geschichte, ich wollte nur vielleicht vorweg sagen, ich war vor 3 Wochen in Graz, habe auch viel mit Menschen dort gesprochen, habe auch das Phänomen LKK ein bisschen genauer angeschaut, die ja nicht nur charismatisch ist, sie verzichtet, glaube ich, auf 2/3 ihres Gehaltes, um einen eigenen Fonds zu machen, also dass sie, ich glaube, behält sie 2.000 Euro netto oder 2.500, ich weiß jetzt gar nicht. Und all das kommt alles sehr, sehr gut an. Das heißt, sie ist fix Bürgermeisterin, sie ist fix die Nummer 1. Spannend ist dort der Kampf um Platz 2, wer wird Vizebürgermeisterin? Grün oder Schwarz, so wie es ausschaut im Moment. Und das Lustige ist, dass die großen Giganten, die jetzt im Wahlkampf drin sind, einerseits Gerald Groß für die FPÖ, andererseits Rudi Fussi für die SPÖ, der den Wahlkampf für die FPÖ in Graz macht. Das ist, finde ich, lustig, die zwei, die sich wöchentlich hier auf OE24 duellieren sich in Graz auch. Und von daher habe ich es sehr amüsant gefunden, wie der Gerald Groß über die Herrenstraße gesprochen, ja. Die ich selbst abgegangen bin. Sein Plätze, der Rudi Fussi hat auch ein Gegenwider gemacht. Es war, wie ich dort war, ein Geschäft frei. Also ob so stimmt absolut nicht, was er gesagt hat. Aber egal, um das geht es ja nicht.
Es ist ja ein Thema für alle Städte.
Wir haben ja, er hat es konkret auf Graz gemacht und auf die Herrenstraße.
Bitte einmal über die Maria-Hilfer-Straße, das sind lauter Obdachlose, alle 20 Meter.
Okay? Ja, damals, da sind wir schon wieder bei einem anderen Thema. Er hat gezielt, ja, wir reden über Graz und er hat gezielt über die Herrenstraße geredet, deswegen habe ich mir die angeschaut. Zur KPÖ, charismatische Persönlichkeiten, bin ich bei dir. Ich habe auch vorige Woche den Salzburger Vizebürgermeister von der KPÖ getroffen, der ähnlicher Typ ist, auch charismatisch, und da funktioniert es. Also scheinbar ist eine Sehnsucht nach Charisma in der Politik, die für was stehen, das muss man neidlos anerkennen. Und jetzt nochmal zurück auf die Einkaufsstraßen und auf die Barbershop, wie er es nennt. Das finde ich halt dann besonders fies, weil auch die FPÖ steht ja immer da für die anständigen Ausländer. Also die, und das jetzt so wie Karl Mara den Fehler gemacht hat, der hat ja damals die angegriffen, die am Markt stehen und verkaufen und einen Gewerbeschein haben und in der Früh aufstehen, um 3 in der Früh, damit Städte versorgt werden, greift er jetzt genau die an, die eigentlich sich selbstständig machen, Geld investieren, Steuern zahlen, Geschäfte haben. Dass er gerade die angreift, finde ich komisch, weil die FPÖ sagt ja immer, die sind ausgenommen, das sind ja die Anständigen, sondern es sind ja die, die nicht ins Sozialsystem einzahlen. Und jetzt greift er genau die ein, die eigentlich ins Sozialsystem einzahlen. Von daher habe ich es komisch gefunden. Für mich amüsant, der Battle Rudi Fussi gegen Gerald Groß, der im OE24-Studio begonnen hat und jetzt in der Grazer Innenstadt scheinbar sein fortgeführt wird. Aber ein Ansatz wollte ich sagen, das Lustige ist für mich, dass beide, und das lieber Gerald, lieber Rudi, tut mir leid, ich werde es nicht einmal unter den Top 3 sein, weil die ersten drei werden sein KPÖ, Schwarz und Grün und Vierter und Fünfter wird Blau und Rot sein. Unter Ferner Liefen, unter den Erwartungen, Rot so und so, lieber Rudi, tut mir leid, werden vernichtende Niederlage bekommen. Da fragt man sich, wie es weitergeht mit der Sozialdemokratie. Das wird natürlich auch Andi Babler treffen. Und auch die FPÖ wird in Graz nicht das erreichen, was sie sich erhofft haben. Also von daher werden sowohl Gerald Groß als auch Rudi Fussi als Verlierer nach dieser Wahl dastehen.
Einmal sind wir uns einig, lieber Hans, weil
wir sind uns doch öfters einig, oder?
Ich auch der Meinung bin, dass man diejenigen unterstützen soll, die sich hier ein wirtschaftliches Standbein aufbauen konnten und hier auch Steuern zahlen, auch Mitarbeiter einstellen, also sich hier auch gut entwickeln. Was mir natürlich bei diesem Grazer Wahlkampf irgendwie fehlt, ist die Gesamtentwicklung von dieser Stadt. Also ich war das letzte Mal vor einem Jahr in Graz. Wir haben auch einen tragischen Amoklauf gehabt in einem Gymnasium in Graz. Es fehlt mir ein bisschen so dieser Sicherheitsaspekt. Es fehlt mir die generelle Entwicklung, wie sich eine Großstadt weiter zum Positiven hinbewegen soll. Aber das haben wir nicht nur in Graz, das haben wir in Wien ja auch.
Ja. Aber da muss ich ja gerade widersprechen, weil wie gesagt, ich war vor drei Wochen dort und mein Eindruck war, die Stadt lebt, die Leute sitzen in die Lokale, sitzen draußen. Es war vor ein paar Jahren, wie soll ich sagen, sehr alt und fad. Jetzt ist da ein junges Publikum, was sich bewegt, die Geschäfte waren voll. Es ist auch viel Grün mittlerweile entstanden. Okay, Fahrradwege, da kann man diskutieren wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die hat mir ein bisschen an den 7. Bezirk erinnert. So, das Straßenleben, das Leben in den Schanigärten und so, war eigentlich eine super Stimmung dort. Und ich war davor, ein paar Jahre davor dort. Also da ist schon viel passiert. Für meiner Meinung nach sehr zum Positiv.
Ja, aber die Kritik war ja die groß gemacht hat, dass sich das Straßenbild durch die Massenmigration natürlich massiv verändert hat. Und der Leerstand als solches hat wahrscheinlich mit der Massenmigration wenig zu tun,
ja,
als vielmehr mit den Einkaufszentren am Start.
Nein, ja, kann man so sehen, aber ich glaube, es ist schon noch ein Aspekt. Ich sehe das im 17., ich sehe das im 16., ich sehe das im 15. Wenn das Umfeld nur noch aus graffiti-beschmierten Häusern stattfindet, was in Wien sehr häufig zu sehen ist, Dönerbuden und einer Klientel, die nicht gerade so einkommensstark ist, dass sie auch dann dort in den lokalen Shops einkaufen gehen kann, dann verlieren wir heute jeden dieser Nahversorger, ja, jeden dieser Shops. Fahren wir einmal durch, Hernalser Hauptstraße, Otterkringer Straße und, all diese großen Straßen, die wirklich viel Einzelhandel gehabt haben, das sind auch lauter leere Schaufenster, aber vergammelte Läden, zugnagelte Türen. Da schaut niemand hin. Und selbst wenn man auf der Maria-Hilfer-Straße geht, der Prachtstraße der grünen Superchefin Maria Vasilaku, wenn man dort 20 Meter geht, hat man 5 Obdachlose, die am Boden liegen. Also das reden wir von einer sozialdemokratischen Stadt. Und dieser Bürgermeister und auch die Neos, die ihn unterstützen, haben nicht die Kompetenz, dass sie sich um diese gescheiterten Menschen kümmern, Streetworker einsetzen, die mit einer Startwohnung versorgen, wo sie wieder duschen können, wo sie wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Das haben wir in dieser Stadt nicht, weil nämlich 600.000 Euro für die Pride Parade rausgeschmissen werden. 350.000. Dieses Jahr, im Vorjahr waren es 600.000. Und das Geld rausgefetzt wird wie nur was. Und für den Streetworker, der sich um den gescheiterten Österreicher kümmert, der da am Boden liegt, da gibt es dann kein Geld. Also da hört es bei mir auf. Also ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will, dass sie sich um diese Menschen kümmern.
Ja, ich bin insofern bei dir, dass ich auch finde, dass es falsch ist, bei Streetworkern und Sozialarbeitern zu kürzen in einer Phase, wo wir jetzt sind. Aber ich möchte zu den Einkaufsstraßen was sagen. Ja, stimmt, das Sterben der Erdgeschossflächen, da können wir eigene Sendung einmal machen. Und es gibt viele, viele Ursachen, warum das passiert, Onlinehandel und. Es gibt wirklich viele Ursachen. Aber zum Thema Migration und Migranten und Erdgeschossflächen, Das muss man wirklich fairerweise sagen, in Vierteln, wo ein hoher Migrantenanteil ist, ich sage jetzt einmal 10. Bezirk, Viktor Adlermarkt, Quellenstraße, dort gibt es keine freien Flächen in den Erdgeschoss. Natürlich kann man sagen, es sind viele Barbershops und Supermärkte. Übrigens, wir haben in Wien 1000 migrantische Supermärkte. 1000 migrantische.
Ja, weil die nämlich rund um die Uhr aufhalten dürfen.
Okay, aber was ich sagen möchte, das wenn man immer bekrittelt, Erdgeschossflächen sterben, muss ich sagen, dort Migranten sind überproportional bereit, sich selbstständig zu machen.
Verstehe nicht.
Überproportional sich selbstständig zu machen. Allerdings in ganz wenigen Branchen leider nur Friseure und Supermärkte. Aber immerhin, sonst wären auch diese Geschäfte leer. Das muss man auch fairerweise sagen.
Na Gott sei Dank.
Ja, trotzdem, die Frage bleibt unter dem Strich, was bringt es für unsere Staatsfinanzen und wie geht es eigentlich weiter? Der Fiskalrat, also der über unsere Staatsfinanzen wacht, rechnet mit dem Doppelbudget, das Finanzminister Martha Bauer präsentiert hat, gnadenlos ab. Und zwar sagt Herr Bade, der Hut brennt, und zwar lichterloh. Und geht es so weiter, begeht die österreichische Bundesregierung eigentlich fahrlässige Krieder. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Und es heißt, wenn wir so weitermachen, werden wir nie unter die 3% Defizitgrenze fallen, die die EU verlangt. Wie negativ sehen Sie das Budget, das Doppelbudget, Herr Schmidt?
Ich habe es schon einmal gesagt, das ist ein völlig ideenloses Doppelbudget, weil in einer Krise muss ich mich herausinvestieren. Also ich muss ja Investitionen tätigen, damit die Wirtschaft wieder überhaupt die Kraft bekommt, sich selbst zu retten. Ja. Wir machen genau das Gegenteil. Also wir überlegen uns, also nicht wir, sondern die Bundesregierung, vor allem der Herr Finanzminister, wie man noch mehr Steuern machen kann, damit die Betriebe auch noch mehr belastet werden, damit noch denen noch schlechter geht, damit die noch mehr für Arbeitslosigkeit sorgen und die Kaufkraft noch mehr nachlässt. Also so schaut es bei uns aus. Ein bisschen ein Hoffnungsfunken sehe ich schon, nachdem ja dieser völlig verrückte Deal jetzt abgeschlossen worden ist mit zwischen den iranischen Terrormullers und dem Herrn Trump, dass man hier jetzt die Treibstoffpreise sich wieder reduzieren werden und nicht das Worst-Case-Szenario kommt, dass wir überhaupt kein Benzin mehr haben und überhaupt keinen Sprit mehr haben, was ja schon befürchtet worden ist, oder ganz teuer kaufen müssen. Und damit profitiert natürlich schon unsere Wirtschaft. Also vielleicht hilft uns das mehr, als wir derzeit noch abschätzen können, dass wieder ein Öl- und Treibstoffkonsum in Österreich zu Normalpreisen oder halbwegs normalen Preisen möglich ist. Aber eins muss ich schon noch sagen. Da ist eine Regierung mit der Sozialdemokratie im Boot derzeit am Werken. Und ich frage mich schon, wo ist dieses soziale Gewissen? Da wird bei den Geringverdienern 50 Euro noch zusätzlich weggespart, ja, pro Monat, das ist schon hart. Ja. Den gehandicapten Arbeitnehmern wird der Zuschuss genommen, dass mit dem Auto in die Arbeit fahren können. Also das sind Punkte für mich, wo ist dieses soziale Gewissen der SPÖ? Das schaut ja so aus, wie wenn der, weiß ich nicht, radikal rechte Regierung den Ärmsten nur was wegnehmen will. Also ich verstehe das nicht, dass man sich da nicht auf die Füße stellt und sagt, mit uns als SPÖ geht es nicht, dass die eh schon wenig verdienen, dass man denen nur mal was wegnimmt.
Ich sehe das genauso wie Richard Schmidt, das hast mir jetzt fast die Worte aus dem Mund genommen. Für mich hat sich der Messias und Superstar der linken Finanzszene Martha Bauer total entzaubert, ja, der sich jetzt hinstellt. Gar nichts hat er zusammengebracht, ehrlich, gar nichts hat er zusammengebracht. Was ist da jetzt das Ergebnis dieses Budgets, dieses Doppelbudgets? Wir sind weiterhin weit entfernt von den Maastricht-Kriterien, weit entfernt. Mutlosigkeit im Budget, das haben wir das letzte Mal eh sehr intensiv besprochen. Und wo ist da bitte die linke Handschrift? Nicht nur, dass es keine, dass das die Ärmsten trifft. Wir wissen, es trifft jemand, der 1.500 Euro verdient, zahlt jetzt 500-600 Euro im Jahr mehr, muss man auf der Zunge zergehen lassen. Die Arbeitslosen, die Pensionisten, alle denen es eh dreckig geht und die eh durchs Leben kämpfen, auf die haut man noch hin, denen nimmt man das Knädel noch weg. Die Superreichen lässt man aus. Also Entschuldigung, jetzt kann man über vermögensbezogene Steuer diskutieren, ob man dafür oder dagegen ist. Aber wenn ich sage, ich bin der linke Messias, dann muss ja das mein Thema sein. Ja? Das blende ich komplett aus. Und ich frage mich mittlerweile, ja, und dann kommt man in eine Mimimi rein und sagt, schuld sind die anderen, die Bösen, die vorher waren und ich kann überhaupt nichts dafür und was soll ich tun? Das kommt noch dazu.
Die waren aber... in der Regierung.
Ja, aber wieder in der Regierung. Also ich frage mich, lieber Herr Finanzminister, liebe SPÖ, für was braucht es euch noch? Ja? Und mich wundert es nicht, wenn jetzt so wie in Graz, so wie in Baden-Württemberg, die Sozialdemokratie, die SPÖ eigentlich verschwindet, weil die Leute sagen, wozu braucht es noch eine SPÖ?
Naja, es ist wunderbar, wie diese Bundesregierung auch mit diesem Doppelbudget dem Herbert Kickl hilft. Ja? Also die pushen ja die FPÖ mit Herbert Kickl als Parteichef bald zu die 40% oder 45%. Die brauchen nur so weitermachen.
Und auch den Grünen und auch der KP hilft das jetzt unter uns gesagt. Weil da natürlich sind viele Wähler und Wählerinnen von der Sozialdemokratie haben gesagt, so haben wir das nicht vorgestellt. Da kann ich gleich entweder ganz links wählen oder ich wähle Grüne. Da brauche ich nicht die SPÖ wählen. Und das sieht man jetzt in den Umfragen ein Grund, warum die so unten sind, mittlerweile bei 18%. Und wir werden gerade sehen, sie werden als fünftstärkste Partei in Graz sein, in der Steiermark. Muss man auf der Zunge sagen, in der zweitgrößten Stadt Österreich werden die Fünfter werden die SPÖ. Also irgendwann braucht man es nicht mehr. Und Matterbauer zahlt genau auf das ein, mit seiner Budgetpolitik, die ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, so her wie eine Kritik. Und wenn das stimmt, was Richard Schmidt sagt, spielt das natürlich Herbert Kickl in die Hände, der, wie gesagt, in der Hofburg am Samstag feiern wird und Vertreter aus 8 europäischen Ländern, also Vertreter rechter Parteien, werden bei diesen Feierlichkeiten dabei sein. Ich wiederhole es noch einmal, AfD-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische BVV-Vorsitzende Gerd Wilders, sowie der abgewählte Viktor Orban oder der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Sie werden gratulieren und eines ist schon fix wie nix, dass die sich in der Hofburg treffen werden, auch die EU kritisieren werden, allen voran der Herbert Kickl und Herr Wilimski. Und vor allem heute findet ja in Brüssel der EU-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt und im Fokus steht dabei das Unionsbudget für die Periode 2028 bis 2034. Das Paket soll insgesamt auf 2 Billionen Euro kommen. Eine gigantische Summe. Auch die Beitragszahlungen für Österreich sollen steigen, was der Kanzler natürlich sagt, nein, das wird es nicht geben. Dieses Budget wäre das mit Abstand größte in der Geschichte der Europäischen Union. Schon gigantisch, Herr Schmidt.
Traurig gigantisch, ja, weil wir als Nettozahler, und egal was der Kanzler dazu sagt, natürlich auch mehr in die Pflicht genommen werden und noch mehr österreichisches Steuergeld nach Brüssel fließen wird. Und da muss man sich halt einmal ansehen, wozu das verwendet wird. Ich habe wenig Verständnis davon, dass unser österreichisches Steuergeld in seltsame NGO-Gruppen verschwindet, dass wir noch mehr zu den bisherigen Hilfen an die Ukraine, noch mehr Ukraine-Pakete schnüren, die aus Brüssel dann abgesegnet werden und schon wieder neues Geld der Ukraine versprochen wird. Obwohl wir ja gerade einen 90 Milliarden Euro Kredit in Auszahlung haben an die Ukraine. Also wir haben wenig Erfolge durch die EU, Beispiel. Der Hans will es nicht gern hören, aber wir haben leider keinen Erfolg beim Schutz der Außengrenzen. Ich weiß auch nicht, was diese Behörde, diese Frontex-Behörde hauptberuflich macht. Also keine Ahnung, wir haben nach wie vor Zuwanderung, unkontrollierte Zuwanderung von Terrorgefährdern, Zuwanderung von möglichen Islamisten, Zuwanderung von möglichen Clankriminellen. Also wir haben diese Zuwanderung, obwohl es eine teure, überbezahlte EU-Behörde gibt Und natürlich auch fehlen mir die großen Gedanken jetzt von Ursula von der Leyen und ihren Kommissionsteam, wie die Wirtschaft in Europa angekurbelt werden kann. Wir hören gerade über die VW-Hauptversammlung, 28.000 Jobs werden dort gestrichen, Minimum, wahrscheinlich sogar 50.000, ganze Werke werden geschlossen von VW, gleiche betrifft BMW. Und das ist für uns nicht so ganz weit weg, weil nämlich 80.000 Jobs in der Zulieferindustrie in Österreich hängen an der deutschen Autoindustrie. Also geht es denen schlecht, geht es uns wirklich ganz schlecht. Ja? Also wir haben dann eine neue Arbeitslosigkeitswelle in Österreich, wenn die die Werke zusperren. Und da fehlt mir ein bisschen so die Idee, wie man das jetzt erhöht. Man fängt sich einen Zollkrieg mit Washington an, man fängt sich einen Wirtschaftskrieg mit China an, mit Russland ist man sowieso de facto schon im Kriegszustand. Also wir sind mit allen in Krieg, statt dass man schaut, dass dieses Europa wieder wirklich gut lebt und wir auch gut leben, ohne Krieg, ohne Konflikte.
Herr Sinovic,
jetzt mit der
harte Worte von
mir. Ja, mir geht es aber auch ähnlich, mir geht es mit der EU ein bisschen so, wie es mir mit dem ORF geht. Ja. Voller Fan, ich war von beiden ein voller Fan und ich glaube ja nach wie vor an die Werte der Europäischen Union, die die Gründerväter und Mütter da gehabt haben. Gemeinsamer Warenverkehr, ohne keine Grenzen, vereint und stärker gemeinsam auftreten, gemeinsame Außenpolitik und so. Muss aber eine Wirtschaftspolitik gemeinsam, freier Warenverkehr, alles tolle Werte, Friedensprojekt, so war es einmal. Mittlerweile kriege ich mit, dass 27 Regierungschefs nach Brüssel fahren, jeder zurückfährt und zu Hause erzählt, wie super er für sein eigenes Land was rausgeholt hat. Also da ist nichts mehr mit Gemeinsamkeit, obwohl es jetzt so notwendig wäre in dieser Welt, gegen diese großen Blöcke, wo man nur gemeinsam auftreten. Wir haben keine gemeinsame Sicherheitspolitik, wir haben keine gemeinsame Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, es wird das Geld geht in die Institutionen verloren, beziehungsweise Förderungen. Man hört ja das sehr oft, wie viel Fördermissbrauch da betrieben wird in der EU. Das sind Milliarden, die irgendwo in Süditalien bei irgendwelchen Straßen- oder Brückenprojekten verloren gegangen sind. Ich weiß nicht, wer da verdient hat, die Mafia. Aber das ist nicht die EU, die ich gerne hätte. Und von daher müssen die höllisch aufpassen, dass das nicht genauso wie beim ORF kippt in eine Richtung, wo dann irgendwer sagt, okay, wozu braucht man eigentlich noch, wenn man eh jeder selber auftritt. Und das wäre sehr schade und ich finde, weil ich wirklich glaube, dass wir ein starkes, vereintes Europa brauchen, aber jetzt an der Kippe sind, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass das nicht in eine Richtung kippt, dass wir das nicht mehr gut machen können.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke vielmals für diese lebhafte Diskussion.
Danke.
Richard Schmidt, danke vielmals.
Danke, Sinovic.
Und Österreich ist und bleibt ein Land der Rekorde. Das hat man diese Woche auch gesehen, und zwar in am Attersee ist ein 57-Jähriger jetzt aufgehalten worden mit seinem Auto und er musste in das Vortestgerät blasen und da kam der Maximalwert von 5,25 Promille heraus. Prost, kann man eigentlich
aber
nur sagen.
Mehr Attersee zeigt, 57? 58, Entschuldigung. Ja.
Mehr zeigt das Gerät eigentlich nicht an. Ja. 5,25, das ist ein Rekord. Vielleicht schaffen die Österreicher bei der Fußballweltmeisterschaft einen weiteren Rekord. Und zwar mit einem Unentschieden gegen Argentinien wären wir ganz vorne mit dabei. Und noch etwas, Österreich ist ein tolles Land mit tollen Menschen.